Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Ein Hallo in die Runde, heute eine ganz besondere Folge, denn Christian und ich sind heute zu Besuch bei Audi Reference in Hamburg, dem Vertrieb, und wir haben heute zu Gast Herrn Mansur Mamagani. Hallo Mansur.
Hallo, grüß dich Peter.
Schön, dass wir sprechen können heute. Wir sind ja auch gestern schon angereist, ne?
Jawohl.
Sind sehr, sehr gut durchgekommen nach Hamburg, und wir hatten einen tollen Termin hier, weil wir durften eine wirklich hervorragende Anlage hier genießen. Und waren sehr, sehr gespannt, weil vor allen Dingen, also was mich am meisten jetzt vorher interessiert hat, war der Vergleich, den wir vornehmen konnten, DCS Vivaldi gegen DCS Varese oder Varese.
Aber da kommen wir gleich erst dazu. Fangen wir erst mal vorne an, nämlich mit deiner Person, lieber Mansur. Wie kommt es denn dazu oder wie kam es dazu, dass wir hier sitzen dürfen?
Also ich glaube, wir haben uns ja mal das erste Mal vor einem Jahr circa kennengelernt, wo wir dann an euch dann angetreten sind und gefragt haben, ob wir nicht gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Und dann haben wir uns dann vor DCS entschieden und seitdem arbeiten wir auch sehr intensiv zusammen. Das war dann die erste Schritte, die wir dann gemeinsam
hatten. Ja. So ging es los. Wie kommt man auf die Idee, oder wie kommt man dahin, einen HiFi-Vertrieb zu haben? Und vor allen Dingen mit den Marken. Wo beginnt deine Reise in Bezug auf die Technik oder die Musik?
Ja, welche Voraussetzungen braucht man, um sowas zu machen?
Also da müssen wir ganz weit zurückgehen.
Ja, genau. Wir spulen zurück, ja.
Ja, also in den 80er Jahren, wie ich dann nach Deutschland kam, habe dann erstmal meine Fachabitur gemacht und dann habe dann bei der Innung meine Ausbildung gemacht und als damals hieß das Radio- und Fernsehtechniker und habe dann eine Zeit lang gearbeitet für eine sehr, sehr, damals sehr, sehr großer Vertrieb. Dann habe meinen Meister nachgeholt und irgendwann habe dann gesehen, dass ich dann reif bin, um mich selbstständig zu machen. Mhm. Und so die Reise fing dann an mit meiner Firma Audi Reference 1999 an.
Verrückt, also
okay. Ja.
Schon bald 30.
27 Jahre.
Genau. 27 Jahre. Ja. Ja. Wir haben sogar tatsächlich vor 2 Jahren ein bisschen groß gefeiert. Mhm. Das waren dann die 25-Jährige und das war ein ganz nettes Zusammenkommen und hat auch richtig Spaß gemacht.
Aber es war immer vom Radio-Fernsehtechniker an schon HiFi als Thema oder also bei Reparaturen schon? Oder?
Ja, ja, klar. Ja? Das war tatsächlich so, dass ich auch, bevor ich dann überhaupt dann mein Fachabitur gemacht habe, habe angefangen, dann Lautsprecher zu bauen. Wahrscheinlich macht damals ja jeder so ein bisschen. Habe dann meinen Verstärker gebaut und versucht auch Geräte zu verbessern, sozusagen vor damaliger Zeit. Und somit ging es dann los. Also es lag in mein DNA und somit war tatsächlich von Anfang an so die Liebe zu Technik, zu gucken, wie die Geräte funktionieren und auch zum Teil, wie gesagt, damals versucht, die Sachen zu verbessern.
Ein klassisches Tuning quasi, ne?
Ja.
Also 1999 mit Audio Reference begonnen hast, was war deine erste Marke, die du vertrieben hast?
Das wollte ich auch fragen, sehr gut.
Ja, also eine von dem, ich habe im Prinzip mit 5 Marken angefangen.
Okay.
Und eins davon war Firma Sonus Faber. Die vor damaliger Zeit war gar nicht so richtig bekannt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Was war eine kleine, wirklich ein kleiner Manufaktur und sie haben tolle, kleine, aber auch große Lautsprecher gebaut. Mhm. Und die Firma Meridian war auch eine Marke, wo ich damit gestartet habe. Ja, und die Firma Krell war auch eins davon, die wir damit gestartet haben. Es gab eine Marke, Theta Digital, die, ich glaube, die Firma gibt es leider nicht mehr. Und das war auch eine Firma aus Kalifornien. Mhm. Und auch die Firma Graf. Es klingt zwar deutsch, aber es war ein italienischer Röhrenverstärker. Mhm. Und das waren die Marken, die wir gestartet haben. Und nach kurzer Zeit sind dann noch mehr Produkte dazugekommen. Und ja, jetzt sind wir da mit etwa über 12 Marken, die wir dann exklusiv für Deutsch und beziehungsweise Dachregion machen. Also Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Teil auch.
Und da sind ja einige der klangvollsten Marken in der HiFi-Branche dabei.
Absolut, ja.
Und ich finde halt so spannend, ne? Das ist ja auch eine Aufgabe eines Vertriebes quasi, dafür zu sorgen, dass die Marken klangvoll in ihren Ländern dann überhaupt werden. Ich meine, wenn man vor 27 Jahren mit Krell quasi begonnen hat, ist ja jetzt zumindest ein sehr klangvoller Name. Aber wie war das damals? Also wenn man jetzt Sonos Faber zum Beispiel nimmt, das war ja dann, also heute ist Sonos Faber jetzt nicht mehr hier im Vertrieb. Ne?
Ja.
Da gab es einen Wechsel. Aber dennoch ist es ja heute von der Strahlkraft her einer der großen Player, würde ich sagen.
Ne? Richtig, ja, definitiv. Also damals, Sonos Faber war nicht so groß wie jetzt. Die sind einiges größer jetzt. Mhm. Aber Krell war damals wirklich eine von den Major Player. Also es gab dann in den 80er, 90er Jahren zwei wichtige Marken auf dem High-End-Segment. Einmal Mark Levinson, einmal Krell. Mhm. Und das war so wie mit dem Autoindustrie, Mercedes und BMW. Das sind ja, das war nur noch eine Geschmackssache. Der eine mochte den Levinson, der andere mochte Krell, aber ansonsten haben dann immer dann wirklich auf gleiche Augenhöhe dann gespielt.
Beides Boliden, ne?
Ja.
Wir haben hier im hinter den Kameras, ne, da stehen, ihr könnt das jetzt nicht sehen, vielleicht kriegen wir noch ein Foto reingeschnitten nachher. Auf jeden Fall steht da so eine ganz, ganz, ganz große Krell-Endstufe.
Ja.
Und denkst, okay, damit kannst du dich erschlagen.
Das sind die Monos, die MRAs. Davon wurden auch nur eine ganz, ganz kleine Stückzahl gebaut.
Okay.
Und ja, die waren für damaliges, wahrscheinlich sind die immer noch eine von den kräftigsten Class-A-Verstärker, die man überhaupt auf dem Markt bekommen kann.
Okay.
Ja.
Ja. Wahnsinn.
Ziemlich massiv.
Du warst einige Jahre in den USA,
ja,
hast du erzählt gestern. Ja. Und kommt das daher, dass wir, wenn wir jetzt das Markenportfolio aktuell überschauen, sind ja so einige große Brands, also Krell sowieso, aber natürlich einige große Brands wie Wilson, die hinter dir stehen, wie Don Agostino, als US-Marken. Kommt das daher, weil du den amerikanischen Markt kennst, weil du die
Also ich war ja immer wieder in den USA und immer wieder so vor längerer Zeit dort dann auch, durfte ich dann auch bei bestimmten Firmen auch dann arbeiten, beziehungsweise auch dann die Produkte kennenlernen und auch zum Teil in der Werkstatt und in der Produktion gearbeitet bei denen und die Beziehung war schon immer da somit ist auch eine große Liebe. Auch die Marke Wilson Audio machen wir auch nicht sehr lange, die haben wir ja vor ein paar Jahren erst übernommen. Aber ich hatte immer eine tolle Verbindung zur Marke gehabt und auch in den 90er Jahren, wo ich dann woanders gearbeitet habe, durfte ich auch dann Wilson Audio besuchen, auch bei David Wilson, der ehemalige Inhaber, auch von ihm vieles lernen und einiges dann auch kennenzulernen.
Und hast du denn, das hatte ich eben schon mal, bevor wir mit dem Podcast angefangen, gefragt und deswegen muss ich das natürlich jetzt mal wiederholen. Ich kenne die Antwort zwar, aber das passt jetzt ganz gut. Wie kommt man an die Marken?
Ja, genau. So Marken.
Das ist ja eigentlich. Das ist schon Meridian auch zum damaligen Zeitpunkt. Ne?
Ja.
Das ist ja auch eine große Nummer. Also das passiert ja nicht von alleine.
Ehrlich gesagt, also ich habe bis jetzt noch nie bei irgendeiner Firma angeklopft und gefragt, ob ich die Marke übernehmen darf oder auch dann eine Marke dann auch vertreten darf. Bis jetzt war es ja so, dass die alle auf uns zugekommen sind, auf mich zugekommen sind und dann gab es Gespräche. Ich bekomme immer noch mindestens ein Angebot pro Monat, wenn nicht zwei. Und von den Marken, die auch zum Teil hier vertreten sind in Deutschland oder auch Marken, die dann nicht vertreten sind. Und ich werde immer darauf angesprochen, ob ich die Marke dann übernehmen möchte. Und wir nehmen auch nur die Marken, die ich meine, zu uns passen, zu unserem Sortiment passen. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt, gut, von der Marke hast du jetzt sowas Ähnliches. Jetzt kommt die zweite Marke, der auch auf der gleichen Ebene sich bewegt. Und dann nehme ich das, weil ich jetzt dann einfach so ein Brand Collector bin ich nicht. Also da will ich tatsächlich nur die Marken haben, die zu uns passen und auch wir sie auch dann richtig vertreten können.
Das finde ich auch wichtig, ne? dass ein Vertrieb die Marken, die er führt, eben auch beim Händler auch unterstützend einbringt.
Ja.
Weil das ist ja ein Zusammenspiel. Also wir sind ja als Händler immer wieder auf die Vertriebe angewiesen da draußen, bei Rückfragen, aber natürlich auch beim Service explizit. Und eben auch bei so Themen wie eben jetzt heute das oder gestern, wo wir vergleichen konnten, Vivaldi gegen Varese, das muss ja erstmal jemandem ermöglicht werden. Das ist ja nicht so einfach als Händler, das zu stemmen und blind kauft sowas ja keiner. Und genau da ist ja die Schnittmenge des Vertriebes, eben das zu ermöglichen, um Anreize zu schaffen, aber auch Sicherheit im Umgang mit den Produkten zu geben. Ne?
Richtig.
Das finde ich schon sehr wichtig. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Als Beispiel eben, was wir hier gestern Abend vergleichen konnten, war, wir haben von VTL die Long Green Endstufen hören können. Das sind ganz neue Endstufen.
Europaweit die ersten, die jetzt existieren hier.
Die wurden zum ersten Mal gezeigt auf den norddeutschen Hi-Fi-Tag. Richtig, genau. Ja. Und es sind hybride Röhrenendstufen.
Ja.
Und da sieht man, finde ich, bei vielen Marken, die ihr führt, dass, und das wäre jetzt so meine Frage, ob das von dem Fernsehtechniker-Meister herkommt, ne, diese Begeisterung für Technik. Weil ich mal bei VTL zum Beispiel, ohne dass wir jetzt die Marke bisher führen, ist es einfach so, dass hier zum Beispiel der BIAS ja automatisch nachgestellt wird, was damals, glaube ich, als wir angefangen haben, ganz neu war.
Richtig, ja. Also ich finde, jede Marke, die wir dann vertreten, müssen wir uns auch damit identifizieren. Und wie ich vorhin erwähnt habe, ich kenne mich ja so ein bisschen aus, wie die Geräte von Ihnen aufgebaut sind. Ja. Und ich lasse mir dann auch immer beibringen, wenn ich ein neues Produkt habe, damit ich dann auch wirklich sagen kann. Wenn ich dann über dieses Produkt oder auch die anderen Produkte, ob es dann der Agostinus DCS ist, konnte ich tatsächlich ja bis zu den letzten Details dann mich mit den Leuten unterhalten und auch dann sozusagen die Marke so vertreten, als ob der Hersteller selbst hier wäre. Und das finde ich in Ordnung und gut so.
Jetzt bist du ja bei einer Marke noch einen ganzen Schritt weiter gegangen, nämlich Welladyne. Also da hast du oder ihr als Gesamtkonzept gesagt, wir gehen den Schritt weiter vom Vertrieb zum Hersteller.
Ja.
Wie kam denn dazu? Wie ist denn der Weg dahin passiert und gegangen worden? Ja,
vielleicht habe ich dann die fünfte Marke vergessen, vorhin zu erwähnen. Welladyne Acoustic war auch tatsächlich eine von den Marken, wo ich dann damit gestartet habe. Wir waren sogar Europas erster Vertrieb. Ah. Damals Dave Hall, der Inhaber und Entwickler, Chefingenieur, mit seinem Exportmanager haben sie mich dann besucht und haben gefragt, ob wir Welladyne Acoustic dann vertreten wollen. Und in dem so Zeit, wo wir gestartet haben, Subwoofer war ja nicht so sehr wichtig. Also war ja nicht so kommen, dass man auch vor Stereo-Sets dann auch einsetzen kann. Und gestartet habe ich ja im Prinzip mit Produkten, die meistens zwei Kanal dann gut präsent waren. Ja. Und Dave Hall konnte mich dann überzeugen, dass das tatsächlich gut ist, dass man auch einen Subwoofer in zwei Kanäle, so 2.1, dann spielt. Und egal wie groß die Lautsprecher sind, auch bei dem großen Wilson Audio Lautsprecher, die jetzt hier stehen, kann man immer noch mal eine kleine Verbesserung reinbringen, wenn man auch noch mal zusätzlichen Tieftonbereich dann einsetzen kann. Und somit haben wir gestartet. Ich war ja auch sehr oft dann mit den neuen Produkten, was Dave Hall und sein Team dann entwickelt hat, mit involviert. Ich bin auch sehr oft dann in den USA gewesen und die wollten auch natürlich wissen, wie die Leute dann über Sound und das, was die dann entwickeln, in Europa denken und was für ein Feedback sie bekommen. Und somit, ich war deren Ohr das Auge und dann habe dann mich einfach so langsam dann reingeführt und irgendwann 2017 gab es dann die ersten Gespräche, dass dann Dave Hall sich dann irgendwie anderweitig so ein bisschen konzentriert hat über das, was er jetzt dann bis vor kurzem auch selbst sogar gemacht hat. Welladyne Lidl, das ist ja dieser Radar, der mit Lichtleiter arbeitet.
Ja, okay.
Und somit, wir haben dann angefangen, Gespräche zu führen, 2017, 18 und irgendwann haben wir den Punkt erreicht, dass wir 2019 gesagt haben, jetzt ist der Deal da und dann habe die Firma dann gekauft. Und dann haben wir dann natürlich dann nach kurzer Zeit ja Pandemie bekommen, 2020.
Ja.
Und das war ja wrong timing. Und naja, und somit irgendwann nach etwa über anderthalb Jahren festgestellt, diese Reisen, gut, die ersten 6 Monate konnte man ja gar nicht reisen und danach war es auch mit Beschränkung und irgendwann nach anderthalb Jahren gesehen, dass das nicht so richtig funktioniert. Die ersten 3-4 Monate haben wir es tatsächlich so gemacht, dass ich eine Woche in den USA war, 3 Wochen hier, eine Woche in den USA und das haben wir dann mehrere Monate durchgezogen.
Sportlich.
Bis dann März, Mitte, Ende März, wo ich sogar mit Lorenzo, mein Sohn, dann in den USA war, wie wir dann monatlich immer gemacht haben und auf einmal war dann dieser Shutdown. Und dann war ja auch eine große Geschichte, bis wir dann mit Lorenzo wieder zurückgekommen sind.
Okay. Okay.
Und das war ein ziemlich long trip mit mehreren Stops und so weiter. Aber irgendwie haben wir es geschafft und mit der letzten Maschine aus USA über Paris dann nach Hamburg gelandet sind. Und dann war ja erstmal komplett Wochen ja komplett Shutdown und dann langsam konnte man rausgehen und so weiter. Und irgendwann haben wir gesagt, es ist besser, dass wir Welladyne Acoustic LLC da runterfahren und Welladyne Acoustic GmbH hier in Deutschland dann gründen. Somit ist dann der Headquarter dann nach Deutschland gekommen, nach Hamburg gekommen und seitdem machen wir die gesamte Entwicklung hier mit unserem Team. bestimmte Produkte werden sogar hier in Hamburg gebaut.
Das haben wir gesehen.
Die, ja, habt ihr gesehen. Und dann haben wir dann noch die, ich sag, bezahlbare Produkte müssen wir im Fernosten machen. Es gibt leider nicht jetzt die Möglichkeit. Wir haben versucht, auch hier in Osteuropa was zu machen, aber trotzdem sind wir nicht in der Lage, die Preise anbieten, die Markt fragt. Deswegen müssen wir es auch dann, die günstigen Sachen in Fernosten dann fertigen lassen.
Geht nicht anders. Aber wir haben schon gesehen, unten stapeln sich Velodyne-Subwoofers. Unglaublich. Wir haben, also eigentlich platzt dieser Vertrieb hier in dem Gebäude, was ja kein kleines Gebäude ist, plus nochmal ein externes Außenlager, ne? Ein dreietagiges quasi. Oder dreistöckiges. Und trotzdem ist hier unheimlich viel los, auch weil ich spannend finde, auch unten sitzen zwei Techniker. Ihr bildet auch selber aus, Techniker?
Ja, ja, ja. Ich bilde selbst aus und tatsächlich, wir haben hier drei Stockwerke, knappe 700 Quadratmeter. Mhm. Und trotzdem, wie ihr es dann gesehen habt, ist komplett voll. Und unsere Außenlager mit 600 Quadratmeter, mit Hochlager, 7 Meter Deckenhöhe. Und da passen ja bis zu 1000 Paletten. Und auch die Gänge sind schon voll. Deswegen, das, was ihr unten gesehen habt, unser Zwischenlager ist voll, weil jetzt momentan viel Ware jetzt reingekommen ist. Ja. Und wie ihr gesehen habt, die Gehäuse kommen woanders hin, Elektronik kommt woanders hin und Chassis und die gesamte das Zubehör kommt nochmal und das wird ja hier in Hamburg zusammengebaut. Ja. Und wenn die dann zusammengebaut sind, dann sind nicht jetzt 4 Kartons, sondern es reduziert sich ja auf einem Karton. Somit in kurzer Zeit werden wir dann mehr Platz hier haben, wenn die Geräte gebaut sind.
Ja. Wovon ja wir als Händler profitieren, ist aber natürlich auf der anderen Seite eben Verfügbarkeit von Ware.
Mhm. Ja.
Und das ist ja ein großer Schritt. Was ich auch als Händler empfinde, dass größere Vertriebe oder Vertriebe, die vielleicht sich auf die wenigeren Marken konzentrieren, jetzt habt ihr ja gar nicht wenige Marken, aber es ist nicht völlig ausladend, ist es trotzdem für uns natürlich ein positiver Effekt, dass wir die Ware auch kriegen, immer zeitnah. Und das eben bis auch hoch zu ganz, ganz, ganz großen Produkten, wie ihr hier auf dem Video, wenn ihr uns heute bei YouTube verfolgt da draußen. Ja. Und schwer erkennen könnt, sitzen wir nämlich von einer ganz spektakulären Kette.
Absolut spektakulär, ja.
Und hinter dir und hinter uns ist quasi die Winteredition der Chronosonic X4X.
Richtig,
ne?
Ja.
Also eine wahnsinnig
limitierte Auflage.
Große Box. Wovon aber natürlich wir auch profitieren und aber auch die Hersteller, ist ein Auftreten in Sachen Marketing und dazu gehört eine Rolle, die du bei der High-End Society einnimmst.
Ja.
Also, richtig. Ihr seid ganz, ganz aktiv bei der High-End Society.
Ja, ich bin Vorstandmitglied.
Genau.
Ja.
Und das ist die große HiFi-Messe, ne? Die normalerweise in München und jetzt dieses Jahr
in Wien.
So, in Wien stattfinden wird.
Vienna is calling.
Genau. Ja, ja, wir freuen uns alle. Das ist eine große Herausforderung.
Ja.
Aber man hat viele, viele Vorteile dort. Und das werden wir auch bestimmt genießen. Ich hoffe, ihr kommt ja auch da.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind dieses Jahr vier Tage da, also oder viereinhalb sogar, fliegen mittwochs runter und sonntags zurück.
Ja.
Freuen uns da sehr. Und um das rund zu machen, also ihr habt ja auch da ja ein ähnliches Setup wie hier immer stehen, noch eine Nummer größer quasi, weil dann glaube ich steht die VAM da oder stand ja bisher
jetzt. Ja, letztes Jahr in München haben wir tatsächlich so ein Statement gesetzt und da haben wir auch die VAMs aufgestellt mit vier von den großen Relentless, die man hier wahrscheinlich sieht und da haben wir richtig das größte Besteck rausgefahren.
Ja. Und das war dann jetzt, so die teuerste Anlage.
Ja,
ne?
Da haben wir irgendwie von einem Preis von 2 Millionen oder so gesprochen,
würde ich sagen. Also mehr, 3,5.
Wahnsinn.
Ja.
Also kein Zuckerschlecken.
Ja. Nee, da haben wir einen richtigen Konzertsaal gebaut.
Ja, das ist mega.
Und dieses Jahr wir werden noch eins on top machen.
Also
unser Messeauftritt wird noch schöner und ich meine sogar noch besser werden.
Okay. Das heißt, es würde sich lohnen.
Ja.
Auf jeden Fall. Es lohnt sich dann, vorbeizukommen. Ja.
Ja, sollen wir noch mal ganz kurz so eine Übersicht über die aktuellen Marken, die du im Vertrieb hast, geben?
Ja, gerne.
Also klar, wir haben jetzt gehört Wilson, wir haben über Dan Agostino gesprochen, DCS, was wir im Vertrieb haben, VTL, speziellere Geschichte mit Röhrentechnik, aber das Portfolio geht ja noch weiter.
Ja, wir haben Nordost als Kabelhersteller, eine amerikanische Kabelhersteller, die wir dann noch vertreten dürfen. Verdon Akustik natürlich, was wir auch schon darüber ausführlich besprochen haben. Dann haben wir die Marke VPI, das ist ja der Plattenspieler auch aus New York Area. die wir jetzt machen. Mhm. Seit kurzem machen wir auch SME.
Ganz frisch,
das ist ein, ja, frisch, seit im Prinzip 4 Wochen erst. Mhm. Und da ist auch natürlich interessant, die Gespräche sind ja letztes Jahr, vor einem Jahr haben wir dann die ersten Gespräche geführt.
Im Hintergrund dann?
Ja, ich war noch nicht so weit. Und ich habe gesagt, ich mache das Ganze in aller Ruhe, guck mal einfach, wie es dann funktioniert.
Dann gibt es mit Sicherheit die spannende Frage draußen, wenn ihr jetzt SME vertreibt, kann man wieder Tonarme einzeln kaufen?
Momentan nur 2 unterschiedliche Tonarme. Ja. Ich glaube, die habt ihr ja auch gesehen, vorne in unserem Display. Ja. Und ich versuche, die zu überreden, dass wir auch dann die 5er und anderen auch zu bekommen.
Das finde ich doch sehr charmant. Ja. Du musst doch was sagen. Genau. Ja,
genau. Ich glaube, es geht nur darum, wie man die Marke präsentiert. Ja. Ich bin überzeugt, wenn man die Marke gut und richtig präsentiert, so dass auch der Plattenspieler auch dann in Fokus ist, nicht nur den Tonarm, kann man dann AJ dann überreden, dass der Inhaber, dass man ihn überreden kann, dass das auch Tonarm auch alleine wie früher, wie bis vor 7 Jahren dann auch verkauft werden
kann. Ich meine, das ist ja trotzdem etwas, wo mit dem die Menschen in Berührung mit der Marke
absolut.
Kommen. Ja, ja. Also das ist nochmal so. Und gerade bei, wir machen sehr viel Transrotor und natürlich dann hast du so früher eben die SME-Tonarme drauf.
Ja.
Das war schon spannend. Meridian?
Ja.
Ist auch da auch
sehr
weiterhin,
spannend.
Also seit Beginn?
Ja. Ja, ja, das machen wir seit Beginn. Und Meridian ist ja auch ein Pionier, wenn es um Digitaltechnik geht.
Ja.
Meridian ist auch eine Marke, die als, ich glaube, zu wissen, dass das erste war, dass direkt ein paar Monate nachdem Philips und Sony die erste CD-Spiele auf den Markt gebracht haben, haben sie tatsächlich eine modifizierte CD1 von Philips genommen und den dann umgebaut. Und somit haben sie dann auch den ersten High-End-CD-Spiel auf den Markt gebracht. Und die waren die ersten, die dann Digital-Lautsprecher auf den Markt gebracht haben. Mhm. Das sind die einzigen, die seitdem, also wir reden dann von Ende 80, Anfang 90er Jahren, dass sie die erste digitale Lautsprecher auf den Markt gebracht haben. Und seitdem bauen sie auch weiterhin die DSP-Lautsprecher. Es gab Hersteller, die dann mal gebaut haben, wieder aufgehört haben, wieder Tune aufgebaut haben. Die machen seit Anfang an mit dem DSP-Lautsprecher. Und die bauen auch nur aktive Lautsprecher, digital aktive Lautsprecher.
Sogar, wir haben gestern
gehört, ne? Ja, genau,
wollte ich auch gerade sagen. Also Custom Installation, also Einbaulautsprecher aktiv digital.
Ja, und die normale Tiefe sogar. Also wir haben da eine ganz normale 9,8 cm Tiefe.
Krass.
Das heißt, man kann auch mit diesen Flash-Mounted-Grills das Ganze dann einsetzen, so dass das auch dann überall dann einsetzbar ist. Und das Schöne ist ja, da braucht man nur ein Cat5-Kabel und ein Stromkabel, mehr nicht.
Und dann wird es über das Cat5 quasi
das Signal,
übertragen.
Ja. Und das sind ja alles so, ich sage, intelligente Lautsprecher. Ich kann jeden Lautsprecher dann auf die Position dann einstellen. Ich kann auch sagen, du bist rechts, links, Center oder Rear Speakers, du bist in Ceiling oder sonst was. Und der Lautsprecher weiß, welches Signal er bekommt, nimmt das, was er braucht, den Rest gibt er weiter.
Also quasi alle Signale liegen auf dem Bus quasi und er nimmt sich die weg, die er braucht.
Ja.
Das ist schon spannend. Ich kenne das so eigentlich nur von Bang & Olufsen
im Prinzip. Genau, ne?
aber auch die haben keine aktiven digitalen Einbaulautsprecher. Also ich kenne gar keinen, der aktive Einbaulautsprecher hat, ehrlich gesagt. Wenn ihr da draußen jemanden kennt, gerne kommentieren.
Ja.
Spannend. Ich will aber jetzt nochmal zu meinem Anfang zurück, weil ich finde es erschreckend, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Vivaldi-Setup, was ich ja jetzt, ich hab letzte Woche Donnerstag ein Vivaldi-Upsampler ausgeliefert. Wir hatten im Podcast darüber berichtet, ne, über den Verkauf und so und auch den Vergleich zu anderen Herstellern und dass er sehr, sehr gut wegkam. Und und dann hört man sich hier Varese an oder Varese und denkt, okay, also dass der Schritt so groß ist, so deutlich ist, also nur mal um das einzuordnen für da draußen. Wir reden bei Vivaldi von einer Kette Upsampler, Clock und DAC schon von einer 6-stelligen Summe, also über 100.000 Euro. Und bei Varese sprechen wir von 300.000 Euro knapp, ohne SACD-Laufwerk auch wieder. Also gut, beim Vivaldi jetzt auch. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Preisunterschied. Aber wenn man den mal jetzt mal wegtut im Kopf, dann ist es beeindruckend, dass es so einen Unterschied macht in im Detailreichtum, in der Umrissenheit und damit in der räumlichen Darstellung.
Also wir haben hier gesessen
und
wir haben Vivaldi gehört. Haben gedacht, super, ne?
Ja.
So, kannst du aufstehen? Reicht.
Ja.
Perfekt.
Ne?
Also was kann da noch kommen? Und dann umgestöpselt und denkst, das kann nicht wahr sein.
Ja.
Das kann nicht wahr sein.
Also mir ist das Gleiche passiert, als ich letztes Jahr in UK war, in Cambridge, bei den in Fabrik und da hat man tatsächlich genau das Gleiche uns dann vorgespielt und ich habe gehört, dachte ich, ja gut, besser geht's nicht. Ja, ja. Da kann man eigentlich ja, wie du sagst, dann aufstehen und gehen ja, und dann haben sie den Verres gespielt und ich dachte, das kann nicht angehen, die haben bestimmt irgendwas manipuliert, das kann nicht sein, irgendwas mit dem Filter gemacht oder mit dem Ausgang oder irgendwas muss, gemacht, weil der Unterschied war so groß. Ist er ich war ja 2 Tage da und ich glaube, ungelogen 4-5 Mal bestimmte Lieder mehrfach gehört und das ging es nicht. Also ich dachte, das kann nicht sein. Und als ich dann mit denen gesprochen habe und habe gesagt, ich kaufe das System, die mussten kommen und dann auch installieren hier, dann sind die auch zu viert gekommen, haben aufgestellt und haben wir das Gleiche hier im Januar gemacht. Und ich dachte, also irgendwas stimmt mit meinen Ohren nicht.
Krass, ne?
Das ist tatsächlich so, dass es dann extrem ist.
Also wir sind gar nicht zurückgegangen. Also wir sind nur einmal hin und haben dann einfach nur Musik genossen. Wir saßen, also wir, ihr müsst euch vorstellen, wir sind gestern, ich hatte schon Probleme nach Koblenz zu kommen gestern, aber schon zwei Stunden unterwegs, überhaupt nur nach Koblenz von meinem Mosel-Örtchen. Dann nach Hamburg und mit müden Ohren hier rein und haben bestimmt, oh, ich weiß nicht, 2-3 Stunden, würde ich sagen, klassische Musik genossen, fast nur klassische Musik genossen, weil wir noch einen sehr lieben Kunden dabei hatten, den Axel, liebe Grüße, wenn du es hörst, und haben seine Playlist quasi mehr oder weniger hoch und runter gespielt und dann eben aber einmal zu Varese und dann war es das. Also da sind wir stehen geblieben. Ja. Jetzt haben wir uns heute Morgen noch mal ein paar Stunden anhören dürfen. Auch die VTL-Röhren, dann gegen die Relentless von Don Agostino. Also einmal Röhren gegen eben AB.
Top-Röhre zu so. Top-Klasse.
Ja. Auch sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, unterm Strich eine reine Geschmackssache. Ja. Aber es ist total spannend. Also eigentlich ein Eldorado an so ein bisschen Phantasialand-mäßig. So eine kleine, so eine kleine High-End-Messe. Ja. Man kann da so
hier mal was raus und so, da mal was. Und
Hier steht ja unter anderem dann noch ein Meridian Kino. Ja. Ne? Es gibt unten ein Kino mit Perlissen, weil die wollen wir auch nicht vergessen, die habt ihr ja auch im Vertrieb, Perlissen. Ja. Dann habt ihr hier die ganzen Velodyne-Modelle aufgebaut und so. Also es stehen sehr, sehr viele Sachen hier.
Wir können noch die ein oder andere Woche mit Hören verbringen hier.
Ja. Oh ja, genau. Es ist genug Material da.
Ja, das aber stimmt. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
Ja.
Vertreiben uns hier noch ein bisschen die Zeit.
Genau, vielleicht sehr können gerne. Wir ja noch in die White Puppy reinhören.
So. Und und wir kommen zum Song, denn am Ende unseres Podcasts darf immer jeder Gast und wir auch ein Lied sich wünschen, was wir quasi in die Podcast-Playlist, die wöchentlich wächst, reinsetzen.
Also ich bin ein bisschen konservativ und ich höre gerne Sachen, die ich dann früher sehr gerne sehr, sehr viel gehört habe, so Songs von Peter Gabriel, zum Beispiel Songs von Phil Collins, so das sind so Jungs, die ich dann auch von früher sehr, sehr gut in meiner Erinnerung habe und viele Live-Konzerts dann miterlebt und somit bin sehr, sehr glücklich, wenn ich solche Musik von denen höre.
Schön. Okay, also klassisch in The Air Tonight zum Beispiel.
Ja, Beispiel.
Okay.
Also das passt ganz gut, weil letzte Woche habe ich beim lieben Michael zu Hause gesessen, haben wir einen Bartok gehört gegen verschiedene andere Sachen, also Bartok Streamer von DCS. Und er hatte einen wirklich genialen Song rausgeholt, Elvis in the Ghetto.
Mhm, das kenne ich, ja klar.
Genau, das kennt jeder. Aber das ist der Jameson Shaw Remix. Und dieses gesamte Album ist komplett neu remastered. Also Remixe gibt es ein paar, gibt natürlich auch jede Menge Originalsongs. Aber das gesamte Album ist komplett einmal neu auferlegt worden. 192K von Kubus, also mit allem, was geht. Grandios gut. Also Elvis in the Ghetto, Jameson Shaw Remix von mir.
So, ich habe jetzt natürlich dem Rechnung tragen, dass wir jetzt gestern und heute Morgen so viel Klassik hören durften. Mein bis dato schönstes Stück rausgekramt, was von lieben Michael, unserem Filmteam-Menschen, kam. Und zwar André Schuhn.
Das war mein zweiter,
Das ist, ich habe auch, ihr seht, ich habe einen Zettel hier, ne? Ich habe mir die ganzen Fragen gemerkt, aber den Song musste ich mir aufschreiben. Pass auf. Also André Schuhn von Schubert und zwar Der Frühlingstraum aus der Winterreise. Fantastische Aufnahme.
Haben wir es nicht heute Morgen?
Ja, schon wieder hier.
Das war echt genial, das stimmt.
Super schön.
Sehr schönes Stück. Schön. So, damit entlassen wir euch in diese Woche und wünschen viel Spaß beim Musik hören.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke für die Einladung. Da seid.
Hat mich
auch
gefreut.
Die Zeit, die ihr euch genommen habt für uns, für den ganzen Aufbau hier.
Sehr gerne, jederzeit.
Bis nächstes
Vielen Dank.
Hat uns gefreut.
Tschüss.
Danke.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.